etwas mehr als einer Woche steht fest, wie sich die Mehrheiten im Deutschen Bundestag künftig darstellen. Am 23. Februar wird das Parlament neu gewählt. Und in unserem Podcast Reden wir über Thüringen, stellen wir Ihnen die Spitzenkandidaten der Parteien vor, die eine realistische Chance auf den Einzug in den Bundestag haben. Unser heutiger Gast gehört dabei zu den Politikern, die um den Wiedereinzug bangen müssen. Tim Wagner führt zum ersten Mal die Thüringer Liberalen in einen Wahlkampf, ist ihr Spitzenkandidat. Herzlich willkommen, Tim Wagner.
Danke.
Mit mir im Studio ist heute Fabian Klaus, Reporter bei den Titeln der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und ich bin Elena Vogel.
Es ist schön, dass du gesagt hast, wenn es wer du noch bist, dann mache ich das jetzt nicht, sonst hätte ich das gemacht. Ja, Tim Wagner führt die Thüringer Liberalen im Wahlkampf. Der Wahlkampf läuft ja schon. Wir zeichnen wenige Tage fast vor der Bundestagswahl auf. Tim Wagner ist 43 Jahre alt, das habe ich mir richtig gemerkt, ist verheiratet und hat insgesamt 4 Kinder. Macht also dem Thüringer Landesvorsitzenden da auch Konkurrenz, der glaube ich 5 hat. Tim Wagner ist geboren in Jena und hat dort auch den Lebensmittelpunkt mit seiner Familie und seit 2024 erst Mitglied im Deutschen Bundestag. Diejenigen, die sich jetzt fragen, ob sie 24 eine Wahl verpasst haben, Tim Wagner ist nachgerückt für den zu dem Zeitpunkt ausscheidenden FDP-Abgeordneten Reginald Hanke. Und seit 2009 Mitglied der Thüringer FDP, weiß ich auch richtig, oder Mitglied der FDP in Thüringen. Und sie hatten dort schon verschiedene Funktionen. Und jetzt müssen sie ganz stark sein. Im Februar 2020 war Tim Wagner mal für ziemlich genau einen Monat auf national und international ganz vielen Bildern zu sehen, und zwar immer an der Seite von Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich, der damals im Thüringer Landtag mit den Stimmen der FDP, der CDU, aber auch der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Genau, das mal ganz kurz zu Tim Wagner. Habe ich alles richtig gesagt?
Alles richtig gesagt, aber ich muss dabei nicht stark sein.
Nee, dann geht's ja.
Lebensabschnitt, der sehr spannend war, aus dem ich heute noch viel ziehe. Aus dem 5. Februar. Also einerseits muss ich sagen, wir haben jetzt am 31. Januar ja erlebt im Deutschen Bundestag, dass das dann auch funktionieren kann. Also mittlerweile haben sich da viele Sachen normalisiert, weil man, das ist ja immer diese Frage, was immer behauptet wird, man lässt sich wählen, stimmt nicht, sondern man wird gewählt. Und dann ist das eben der Punkt, wenn man ein Angebot in ein Parlament reinmacht und bekommt dann die Stimmen, dann sind sie da. Und das ist halt nur die Frage, wie geht man vorher damit um, ob man das vorher darauf anlegt. Und das ist halt immer das, was in der Erzählung fehlt. Und dann muss ich sagen, war der Perspektivwechsel in die Exekutive, auch wenn es nur einen Monat war, für mich persönlich durchaus wichtig, weil ich habe da zumindest gelernt, was ich vorher zwar mal gehört habe, aber wenn man es nicht selber erlebt hat, auch manchmal nicht greifen kann, wie unglaublich intensiv und stark unsere Beamten tatsächlich für dieses Land arbeiten und tätig sind. Und da habe ich unglaublich viel Respekt vor den Menschen gewonnen, die da in der Staatskanzlei, aber auch in den Ministerien gearbeitet haben. Und das hat sich auch, für mich war das positiv auch jetzt in der Bundestagsgeschichte, weil man dann auch ganz genau weiß, okay, die Leute wollen tatsächlich immer was für das Land bewegen. Das ist immer oft falsch dargestellt, gerade wenn man in der Legislative sitzt, und deswegen war das ganz angenehm.
Aber ganz interessant, bevor wir gleich über den Zustand der FDP in Bund und Land noch ein bisschen intensiver reden. Ich habe gerade so wahrgenommen, 5. Februar, jetzt 31. Januar, mit 31. Januar ist gemeint gewesen, die Abstimmung im Deutschen Bundestag über den Entschließungsantrag der CDU, wo ja...
Gesetzentwurf. Der Entschließungsantrag war ja vorher.
Mittwoch, ne? Ja. Wo ja auch die FDP zum Teil mitgestimmt hat. Das heißt, wenn ich das nochmal auf den 5. Februar zurückprojiziere, Sie würden sagen, Thomas Kemmerich war einfach zu früh dran. Wenn das 5 Jahre später passiert wäre, wäre das kein Problem gewesen, sich mit Rechtsextremen ins Amt wählen zu lassen?
Sich wählen zu lassen, das ist die Frage. Ja, entweder mache ich ein Angebot an den Landtag, aus der Mitte des Landtages heraus, und dann muss jeder das Angebot bewerten. So, es ist ja nicht die Frage, arbeite ich mit denen zusammen, sondern die Frage ist, wer macht das Angebot? So, und wir erleben das jetzt in Sachsen. Es weiß auch keiner, mit welchen Stimmen genau der sächsische Ministerpräsident gewählt worden ist. Es weiß auch keiner genau, mit welchen Stimmen Mario Vogt hier in Thüringen gewählt worden ist. Es weiß keiner genau. Es sind am Ende des Tages sind's Vermutungen. Wir machen ein Angebot und dann gucken wir nach, was dazukommt. Und wir haben es ja im Thüringer Landtag danach dann auch öfter mal erlebt. Das Gesetzentwurf, ich sag nur das Thema Senkung der Grunderwerbsteuer. Das wurde auch von der Mitte des Parlaments reingegeben und wurde am Ende verabschiedet. Auf der anderen Seite Untersuchungsausschüsse. Der Untersuchungsausschussgegenstand zu dem Thema
Postenaffäre.
Der wurde auch von der Mitte des Landtags reingegeben. Dann hat die eine Seite des Landtags gesagt, wir wollen es ändern. Die andere Seite hat zugestimmt. Ich sag mal, da hat sich in gewissen Form eine Sache verändert. Man bewertet endlich mal den Gegenstand und man bewertet die Idee und auch gerne von wem sie kommt. Und man interessiert sich nicht mehr dafür, wer ist jetzt plötzlich aus welchen Gründen auch immer dafür, weil damit machen wir uns immer zum Spielball der anderen und damit müssen wir aufhören.
Kommen wir, glaube ich, später noch mal intensiver zu und sprechen jetzt mal über die FDP.
Genau. Ja. Eigentlich sagen, 2021 war die FDP noch sehr stark mit 10,5%, glaube ich, ist sie in den Deutschen Bundestag eingezogen. Jetzt müssen sie mit ungefähr 4%, um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Wer trägt aus Ihrer Sicht die Verantwortung dafür?
Ja, in erster Linie immer wir selber. Und das müssen wir uns auch klar machen. Wir sind 2021 in eine Koalition reingegangen. Es gab damals zwei Möglichkeiten, entweder mit der CDU zusammen, dass die das Kanzleramt stellt, oder die SPD das Kanzleramt stellt. Die CDU hat sich da relativ schnell vom Acker gemacht, hat sich da dünn gemacht, hat immer wieder auch ihren Parteitag verschoben, hat auch unfair aus den Koalitionsverhandlungen heraus berichtet. Deswegen war das dann auch kein Partner mehr. Und da muss man sagen, 2021 war natürlich auch die Situation, dass wir nicht wussten, sind wir mitten in der Pandemie, sind wir am Ende in der Pandemie, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, damals noch viertgrößte, Entschuldigung, größte Volkswirtschaft Europas in so einer Phase ohne Bundesregierung ging auch nicht. So, dann haben wir uns auf ein Experiment in der Ampel eingelassen und haben dieses Experiment zum Schaden von Deutschland zu spät beendet. Und deswegen tragen wir selber die Schuld.
Also ist Christian Lindner schuld?
Nein, wir als Freie Demokraten, auch ich war 11 Monate lang im Deutschen Bundestag als Bundestagsabgeordneter dafür mitverantwortlich. Und auch, man sieht ja immer wieder auch dann so kleine Erfolge, wo man sagt, okay, man hat wieder was durchgesetzt und denkt, okay, du kriegst es jetzt doch noch hin, den Wirtschaftsaufschwung wieder anzukurbeln. Und das ist ja auch der Punkt, wo es am Ende geknackt ist. Und du glaubst, du kommst wieder einen Schritt voran und gehst auch wieder zwei Schritte zurück. Und ich habe das immer verglichen wie mit einem alten Auto. Man versucht es auch immer nochmal zu reparieren und denkt, jetzt fährt es nochmal 10.000 Kilometer und dann kommt nach 1.000 Kilometer wieder der nächste Schaden und du steckst wieder Geld rein und wieder.
Ja, aber es ist jetzt ein bisschen verherrlichend, ne? Die Außenansicht ist ja doch eine andere. Die Außenansicht ist, dass die FDP quasi der Verhinderer war. Immer wieder.
Was heißt der Verhinderer? Wir haben halt einen Kompass und den halten wir auch ein und dazu zählt eben,
dass
wir...
Aber Politik ist ja auch Kompromisse eingehen. Das ist doch das, deswegen macht man doch eigentlich Politik.
Kompromisse sind wir ja auch eingegangen, bloß die reinen Fakten, die reinen Kennzahlen sind halt andere. Die sagen dann halt, dass die Kompromisse die falschen waren. Wir haben seit 2013 einen Abfluss von Investitionen aus Deutschland. Nur ein einziges Jahr, nämlich 2020, haben mal deutsche Unternehmen mehr in Deutschland investiert als im Ausland. Das lag aber an einem Sondereffekt.
Das lag aber nicht an der FDP, die hat da noch nicht mitregiert.
Und das lag an einem Sondereffekt der Pandemie. Aber wir haben seit 2013 einen Abfluss von Investitionen. Das heißt, deutsche Unternehmen investieren eher im Ausland als in Deutschland. Das heißt, wenn hier heute eine Maschine kaputt geht, wird die eben nicht am deutschen Standort wieder ersetzt, sondern an einem ausländischen Standort. So, das ist ein Problem, das haben wir nicht lösen können. So, und das ging absolut nicht mit dieser Koalition. Christian Lindner hat Vorschläge gemacht zum Schluss, ging nicht zu lösen. Wenn ich dann als Verhinderer dastehe, dass ich sage, ich will der deutschen Industrie nicht noch mehr an dem deutschen Gewerbe und dem deutschen Mittelstand nicht noch mehr Schäden aufbrummen, dann ist das so. Auch am Arbeitsmarkt, die Zahlen sind doch getürkt. Wir gehen doch seit 2013, gehen Industrie- und Gewerbearbeitsplätze zurück. Im öffentlichen Beschäftigungssektor wird aufgebaut, weswegen insgesamt wir von einem Nullsummen-Schrägstrich von einer Beschäftigungszuwachs reden können. Aber das ist doch nichts, was produzierend ist. Das ist doch, am Ende ist das Wert erhalten oder Rahmenbedingungen setzen, aber nichts, was am Ende unsere Volkswirtschaft voranbringt. Und das sind Zahlen, die haben wir nicht geschafft, in den 3 Jahren abzubauen. So, und wenn ich dann als Verhinderer dastehe, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht noch mehr Aufwuchs an den Stellen haben, ich möchte nicht noch mehr hingehen, dann bin ich gerne Verhinderer. Und wenn ich als Verhinderer dastehe, weil ich am Ende des Tages sage, ich möchte meinen Kindern nicht mehr Schulden hinterlassen, dann bin ich auch gerne Verhinderer. Ja,
die Wählerschaft,
weil dazu stehe ich halt auch.
Schulden sprechen wir gleich nochmal. Ich glaube, wir sprechen noch ein bisschen über die Partei.
Genau, die Wählerschaft dankt es Ihnen nicht. Kann man sagen, Christian Lindner ist noch der richtige Mann an der Spitze der Partei?
Ja, absolut.
Warum?
Christian ist derjenige, der den Laden am Ende des Tages tatsächlich auch so führt, wie es die Mehrheit der liberalen Partei möchte. Und er kriegt auf Bundesparteitagen Ergebnisse von über 80%. Und das zeigt mir dann, dass auch der richtige Mann an der Spitze ist.
Und Sie haben auch niemand anderen?
Wir hätten auch andere Persönlichkeiten, aber ich spekuliere da unten rum.
Wen denn?
Ach, ich habe einen hervorragenden Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Die Arbeitsteilung zwischen Christian Lindner und Christian Dörr funktioniert wunderbar. Marco Buschmann ist auch ein hervorragender Generalsekretär. Auch der macht dort einen Riesenjob. Ich halte auch Bijan Dzirsaray vorher für einen hervorragenden Generalsekretär gehalten. Also ich glaube, wir haben da mehr als genug Persönlichkeiten, die den Laden auch schmeißen und führen könnten. Und Wolfgang Kubicki steht auch noch da als Senior oben drüber, der uns immer mal gerne darauf hinweist, wo der richtige Kurs liegt. Also es gibt genug Personen in der FDP, es gibt genug Herausforderungen. Bettina Stark-Watzinger hat einen hervorragenden Job gemacht als Wissenschaftsministerin. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht zu schämen, nicht zurückzuhalten.
Jetzt hat in Thüringen ja die FDP den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Danach gab es keine Neuaufstellung auf Landesebene. Eigentlich geht es einfach so weiter, wie es bisher war. Was muss denn jetzt eigentlich passieren, wenn der Wiedereinzug in den Bundestag scheitert? Muss sich was ändern?
Also wenn der Wiedereinzug in den Bundestag scheitert, dann verliert erstmal das Land und dann die FDP. Weil wir sind die einzige Partei, die am Ende vom Individuum aus denkt und daraus auch ihre Schlüsse zieht. So, und damit fehlt ein wichtiger Part einfach in dem Deutschen Bundestag.
Weil aber jetzt mal, was muss ich denn parteimäßig ändern?
Und parteimäßig, wir werden uns dann damit Gedanken machen, wenn es soweit ist. Zurzeit habe ich tatsächlich auch keinen Plan B. Weil bei mir ist Plan A, wir sind im Deutschen Bundestag und
haben meine Frage war, müssen Köpfe rollen?
Nö.
Nee, das nicht.
Das entscheidet, wie gesagt, das ist auch immer vom falschen Ausgangspunkt gedacht. Wenn wir immer wieder Köpfe absägen, Köpfe abschneiden, Köpfe abschneiden, dann haben wir eins, wir haben eine sinkende Bevölkerung, irgendwann haben wir keinen Kopf mehr. Deswegen, ich bin nicht der Fan
dann
davon.
Dann fehlt Ihnen immer der Nachwuchs, Herr Wagner.
Uns persönlich fehlt der Nachwuchs nicht, aber es ist ja irgendwann eine Logik der Sache. Auch diese ganze Schnelllebigkeit in dieser Debatte drin. Ja,
aber es ist keine Frage von Schnelllebigkeit, sondern eine Frage von, wer übernimmt Verantwortung für ein Ergebnis. Also wer übernimmt denn in einer Partei wie der FDP Verantwortung dann für ein solches Ergebnis?
Wir reden jetzt über eine Hypothese. Also wenn die FDP aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann haben wir in meinem Bundesparteitag so, also genauso wie wir es in Thüringen gemacht haben, wo wir eigentlich direkt nach einer Wahl den Landesparteitag schon geplant hatten. Wir hatten schon eingeladen, noch bevor die Landtagswahl war. Wir haben tatsächlich in der Woche vor der Landtagswahl schon für den Landesparteitag eingeladen gehabt, weil wir immer gesagt haben, das klären wir dann danach. Wir haben einen Plan A. So, der Plan A heißt, wir sind im Deutschen Bundestag. Tatsächlich gibt es noch keine Bewerbung um den Bundesvorsitz. Es wird ganz normal turnusmäßig neu gewählt im Mai. Ich kenne keinen Bewerber für den Bundesvorsitz aktuell. Hat sich auch noch keiner dazu bekannt, weil das auch tatsächlich Zukunftsmusik ist. Und wir werden einfach sehen, was wir tun. Und ich meine, das ist für den Fall, dass wir nicht einziehen sollten, dann auch berufliche Neuorientierungen geben muss, das ist ja klar. Christian Lindner, glaube ich, würde erstmal Elternzeit machen. Der wird Vater, glaube ich, die Zeit würde er genießen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
Warum kann denn die FDP im Osten nicht verfangen?
Es hat vielschichtige Gründe. Wir sind grundsätzlich eine Partei, die von Menschen gewählt wird, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und tatsächlich sind davon ganz viele Menschen Anfang der 90er Jahre abgesondert. Und ihre Nachfolger, denen ihre Kinder fehlen uns tatsächlich. Also das ist ein Punkt, der da steht. Der zweite Punkt ist, die Markenbindung im Osten an Parteien, aber auch beispielsweise an Automarken und so weiter, ist bei weitem nicht so eng. Und dann werden die halt Fehler auch relativ schlecht verziehen. Und wie gesagt, diese 3 Jahre Ampel waren keine guten Jahre für Deutschland. Dass dann die Leute sagen, ihr wart Teil dieser Ampel, das ist so. Und das ist gerade hier im Osten sehr extrem so. Was aber auch am Ende eine Chance ist, weil du kannst die Menschen auch dann, wenn du es besser machst, geben sie auch schneller eine zweite Chance und du kannst auch wieder überzeugen.
Thomas Kemmerich hat ja, nachdem Ex-Generalsekretär Chia Sarai geschasst wurde, einen FDP-Generalsekretär aus dem Osten gefordert. Hätte das was geändert? Hätte das was gebracht?
Ja, ich glaube auch, dass eine Lydia Hüskens zum Beispiel eine hervorragende Frau ist, die uns extrem voranbringen kann im Osten, weil sie den Osten auch versteht, weil sie da auch viel im Land unterwegs ist, auch in Sachsen-Anhalt unterwegs ist. Im ganzen Osten wäre eine Person gewesen für mich, die ich gerne gesehen hätte. Aber man muss auch am Ende sehen, dass diese Situation im November, Dezember so war, dass sehr, sehr schnell gehandelt werden musste. Und natürlich, Marco Buschmann kannte die Bundesgeschäftsstelle. Es ging um den Wahlkampf. Und dann war er natürlich die Nummer 1 erstmal. Aber der Generalsekretär wird auf Vorschlag des Bundesvorsitzenden vom Bundesparteitag gewählt. Jetzt haben wir einen designierten Generalsekretär, einen, der erstmal im Amt drin ist, weil es der Bundesvorstand beschlossen hat, was okay ist, was die Satzung zulässt in dem Punkt. Wir haben im Mai einen Bundesparteitag und dann schauen wir mal. Also wir können uns da auch was anderes vorstellen.
Bin ich gespannt. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die FDP, Sie in Person und glaube ich auch Ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen nur einen Plan A haben. Der Plan A heißt, wir kommen wieder in den Bundestag. Kurze Frage, kurze Antwort. Regieren oder opponieren nach dem 23. Februar?
Regieren.
Mit wem?
Am liebsten mit der CDU. Wenn wir die SPD auch noch dazu brauchen, nehmen wir die noch.
Nochmal mit den Grünen?
So. Nein. Das Schmerzensgeld möchte ich nicht nochmal ertragen.
Ich stelle mir ganz kurz die Frage, bevor wir dann auch zum Thema Schulden kommen und Schuldenbremse kommen. Es hat ja in dieser Ampelregierung, die ja dann zu einer Fußgängerampel geworden ist, also nur noch aus SPD und Grünen besteht, hat es ja durchaus zwischen Scholz und Lindner Verwerfungen gegeben, da sind Brüche entstanden. Alle kennen diese Rede, die Olaf Scholz vom Teleprompter abgelesen hat am Abend des Ampelbruchs. Wie soll das jemals wieder gehen mit Christian Lindner und Olaf Scholz oder wem auch immer, der danach kommt, an einem Kabinettstisch oder an einem Regierungstisch oder wie auch immer?
Also Olaf Scholz wird nicht wieder am Kabinettstisch sitzen, davon bin ich überzeugt. Olaf Scholz, das war Peter-Prinzip. Er war am Ende auf einer Position, die er nicht ausführen konnte als Bundeskanzler. War er einfach unfähig, müssen wir im Nachhinein anerkennen. Er hat es einfach nicht geschafft.
Aber es wird niemanden in der SPD geben, der mit Christian Lindner wieder kann.
Ich kenne da genug Kollegen, die mit Christian Lindner können.
Wen zum Beispiel?
Nicht alles werde ich hier ausbreiten, weil dann gehen sie wieder hin. Aber wir können ja nachher einen Deal machen. Ich schreibe nachher drei Namen auf den Zettel und die lege ich ihm im Briefumschlag. Die können sie am 24. Februar öffnen.
So machen wir es.
Oder am 23. abends, das können wir dann auch machen zusammen. Deswegen bin ich da entspannt. Also das ist das eine. Und man muss ja auch dazu sagen, es kann sich heute auch keiner vorstellen, dass Friedrich Merz und Rolf Mütze nicht miteinander können. Auch das ist ein Verhältnis, was extrem zerrüttet ist. Ich meine, das haben wir am 31. Januar erlebt, wo Christian Dörr und Christian Lindner da Pendeldiplomatie machen müssen, weil die beiden nicht miteinander können. Ich glaube, da ist der Punkt, wo wir dann einfach abwarten. Dann werden wir sehen, wer als Person dasteht. Und ehrlicherweise, es geht hier um die Bundesrepublik Deutschland. Da müssen auch ein paar Leute mal aus ihrem Schatten treten und mal ihre persönlichen Egos hin und her fahren. Die sollen ja nicht zusammen in Urlaub fahren.
Kommen wir vielleicht mal zum inhaltlichen Punkt. Schuldenbremse. Das Thema wird jetzt in der nächsten Bundesregierung eine Rolle spielen, kann man sagen. Die SPD will ran an die Schuldenbremse. Auch die CDU lässt zumindest leicht erkennen, dass nach dem Wahltag möglicherweise man zu einer anderen Einschätzung kommen könnte, als es zurzeit noch der Fall ist. Jetzt ist die FDP, die hält eigentlich sklavisch an der Schuldenbremse fest. Und das in einer Zeit, in der Geld frei werden muss, um in die Zukunft investieren zu können. Und eigentlich kann man doch sagen, sie verspielen die Zukunft unserer Kinder.
Nö. Also die Zinslast in Deutschland hat sich von knapp 3 Milliarden auf 40 Milliarden erhöht, nur weil die Zinsen ein bisschen angestiegen sind. Wenn ich weniger Schulden habe, habe ich auch mehr Freiheiten im Haushalt, Geld auszugeben. Die Schuldenbremse heißt ja kein Schuldenstopp. Wenn Sondereffekte eintreten, und dafür gibt es auch den Paragraphen 115 bei uns im Grundgesetz, wenn Sondereffekte eintreten, und die hatten wir ja leider Gottes, dann ist es auch möglich, Schulden zu machen. Was wir nur nicht
dann
einsehen...
Dann hoffen Sie auf Krisen.
Krisen. Was wir nur nicht einsehen ist... dass immer Krisen vorgeschoben werden, um eigentlich konsumtive Ausgaben zu machen. Wir haben uns über den November unterhalten, als Olaf Scholz seine Empörung vom Prompter ablesen musste. Was war denn der Fakt? Er wollte 3 Milliarden Euro für die Ukraine Schulden haben und wollte dafür eine Notlage erklären, dass der Bundesfinanzminister eine Notlage erklärt.
Der hat gesagt, der Krieg in der Ukraine ist ja nicht vorgeschoben.
Ja, aber er wollte 15 Milliarden haben. Das hat er vom Teleprompter abgelesen, um 3 Milliarden der Ukraine zu geben. Über die restlichen 12 Milliarden haben wir nicht geredet. Der Deutsche Bundestag hat aber am 31. Januar beschlossen, dass wir die 3 Milliarden als Haushaltsgesetzgeber der Ukraine geben können, ohne eine Notlage zu erklären. Und da ist doch genau der Punkt. Wir müssen doch irgendwann mal Prioritäten setzen. Wir haben zurzeit 1 Billion Euro Steuereinnahmen in dem Land. Und da stelle ich mir schon die Frage, setzen wir die richtigen Prioritäten? Und wenn die Notsituationen kommen, dann haben wir das ja auch gesehen, dann ist gerade dadurch, dass wir einen Schuldenstand haben von knapp über 60% des Bruttoinlandsproduktes, dann ist das auch ein Vorteil für uns, weil dadurch sind wir in der Lage, auch relativ schnell zu refinanzieren. Da hatten südeuropäische Länder großen, großen Ärger. Die haben uns damals hart angegriffen dafür, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, um unsere Volkswirtschaft zu schützen in der Pandemie, weil sie selber diese Maßnahmen nicht mehr ergreifen konnten, weil sie schon zu hohen Schuldenstand hatten. Also ist die Schuldenbremse auch eine Vorsorge dafür, dass wir in Notsituationen gut reagieren können.
Jetzt will man ja regieren und man will ja auch gestalten. Mit welchem Geld?
Sagen Sie es mir. Also einerseits, wir haben 7 Punkte vorgelegt, wie wir das tatsächlich ausformulieren können. Wie wir auch gestalten können mit Geld. Der erste Punkt ist, und alle grinsen mich immer dafür an, aber das ist ein Fakt, wir haben in Deutschland eine extreme Rezession und das sorgt auch dafür, dass die Staatseinnahmen runtergehen. Wenn wir mit Entbürokratisierung, mit Maßnahmen, wo wir einfach der Wirtschaft leichter machen, Sachen rausnehmen und schaffen es in 2025 0,5% mehr Wirtschaftswachstum als prognostiziert zu erzeugen, in 26 und 27 1% und in 28 und 29 0,5%, dann haben wir schon 75 Milliarden Euro mehr Einnahmen. Einfach nur daraus, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen.
Und wie wollen Sie die wieder in Gang bringen?
Da sind wir bei dem Punkt, wir haben gesehen, dass ein Bürokratieabbau, wenn der Bundeskanzler sich einen schlanken Fuß macht und es einem Ressortminister gibt und sagt, du bist jetzt zuständig für Bürokratieabbau, dass es schwer funktioniert, weil am Ende liefern dann zu wenig Ministerien nach. Also das ist was entweder ins Kanzleramt gehört Oder wenn man umschwenkt zu den sogenannten Praxischecks, dann sagt, okay, Industrie und Gewerbe zusammen mit dem Ministerien, ihr guckt mal die einzelnen Vorschriften durch und wir schauen mal nach, was wir durchgehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen tatsächlich ran. Wir müssen in der Europäischen Union wieder dafür sorgen, dass die Verträge wieder auf das Maß runterkommen, wo sie hingehören. Ich habe 27 Kommissare, ich brauche aber nur 17 laut Verträgen. Ja, nur weil jedes Land ein Kommissar will, ich glaube, das ist der falsche Weg. Dasselbe ist auch bei meinen Kollegen im Europäischen Parlament. Ich bin 21 Wochen im Jahr in Berlin, die restliche Zeit verbringe ich im Wahlkreis, 3 Wochen Urlaub gönne ich mir auch noch. So. Dadurch bin ich immer dran an dem Ohr, an der Masse. Ich mache immer noch meine 4 bis 5 Termine pro Tag, das habe ich früher als Unternehmer auch gemacht. Das hilft halt, wenn man den Rhythmus hat. Und dann merkt man auch, dass man die Probleme nach Berlin trägt. Wenn ich 40 Wochen im Jahr in Brüssel und Straßburg einkaserniert bin, dann habe ich kein Ohr mehr an der Masse, dann bin ich nicht mehr vor Ort. Ich glaube,
Sie schweifen ein bisschen ab.
Der nächste Punkt ist, wo wir ran müssen. Wir haben zurzeit 127 Milliarden Euro pro Jahr, die wir an sogenannten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ausgeben. Wenn wir das ein bisschen nicht zusammenschrumpfen, sondern einfach mal bündeln und zusammenfassen. 10 Milliarden für Intel, was ist draus geworden? Nichts. So, wir können dort etwa 5 bis 8 Milliarden Euro auch einsparen tatsächlich. So, wir können in der Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich einsparen. Wir geben 0,8% unseres Bruttoinlandsprodukts aus. Andere Staaten, ich will jetzt nicht die USA nehmen, das ist zurzeit ein bisschen schwieriges Beispiel, aber Frankreich gibt auch nur 0,5% vom Bruttoinlandsprodukt aus, Italien
0,3%. Und dann nehmen wir die ganzen Einsparungen.
Da können wir extrem viel im Haushalt auch mal fokussieren. Wir können auch Bundesbehörden streichen. Ja, wir leisten uns
welche, immer noch... Welche? Welche
Bundesbehörden? Das Bundesumweltamt.
Bundesumweltamt kann weg.
Das haben wir mal als Liberale gegründet in den 70er Jahren.
Dann könntest du es auch wieder weg. Können Sie auch streichen.
Ja, aber klar können wir es streichen, weil wir am Ende die Aufgaben mehr als dreifach machen, ne? Weil wir nämlich dieselben Behörden auf Landesebene haben, beziehungsweise spiegeln wir damit auch ein reines Ministerium. Also ich glaube, das sind Behörden, die können wir einfach mal auch mal direkt abschaffen. Das heißt ja nicht, und das müssen wir auch dazu sagen, dass die Leute dann alle freigesetzt werden, sondern wir haben tatsächlich massig unbesetzte Stellen, nicht nur in Bundesbehörden, sondern auch in Landesbehörden. Ich will mal ein Beispiel auch auf kommunaler Ebene geben. Unsere Standesämter, denen fehlen tatsächlich gut ausgebildete Leute, deswegen ist heute 20 Monate dauert es in Jena, wenn ein Mensch seine Einbürgerungsunterlagen nur einen Termin haben will zur Abgabe der Einbürgerungsunterlagen. Nur zur Abgabe. 20 Monate. Ja, das sind Menschen, die hier bei uns 8 Jahre lang vorher gearbeitet haben, in Lohn und Brot sind, Familien gegründet haben, uns weiterbringen wollen. Und die behindern wir durch solche Sachen?
Also Einsparungen und Wirtschaftsförderung reduzieren?
Nein, Einsparungen einerseits, um dann gezielt Wirtschaftsförderung anzukurbeln, andererseits tatsächlich Bürokratieabbau zu betreiben.
Okay.
Und wir müssen tatsächlich die Einsparung auch nutzen, um in unsere Energienetze zu investieren. Und wir müssen die Einsparung nutzen, um am Ende des Tages auch in Steuer- und Sozialversicherungsbereich wieder in den Kosten runterzukommen und dort andere Systeme aufzubauen.
Jetzt wollen Sie auch, was Sie jetzt noch gar nicht gesagt haben, Steuern senken. Ja. Sie wollen Bürgerinnen und Bürger entlasten. Allerdings kann man sagen, dass bei Ihnen eigentlich nur diejenigen profitieren, die sowieso schon gut verdienen. Also Sie bleiben eigentlich eine Partei der Reichen. Ich verstehe nicht,
wo das immer herkommt. Weil wenn ich den Grundsteuerfreibetrag um 1.000 Euro anhebe, das heißt, die Menschen erst ab den 12.000. Euro, nicht schon ab dem 11.000. Euro Steuern bezahlen, dann entlastet das jeden Einzelnen.
Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, 40.000 Euro Jahreseinkommen, ja, 1.500 Euro Nasse, wenn man die FDP wählt.
Dann gucken Sie mal hinter die Statistik. Da steht nämlich hinter der Statistik auch ein Punkt. Ich glaube, nicht jeder, der 40.000 Euro Jahreseinkommen hat, ist Bürgergeldbezieher. Und tatsächlich sind das auch Punkte, wo wir sagen, wir wollen staatliche Leistungen, Sozialleistungen auch zusammenfassen und nicht mehr aus diesen 100 Töpfen rauskommen. Und da ist nämlich eine Familie bewertet am Ende des Tages, die mit 2 Kindern in Berlin-Mitte wohnt. Und wenn die nur 40.000 Euro Jahreseinkommen hat, bei den Mieten und Lebensunterhaltkosten, ist die auf Zuschüsse angewiesen. Also da muss man auch mal gucken, was hinter dem Punkt steht. Ich glaube, wenn ich in anderen Regionen wohne, in Thüringen, habe 40.000 Euro Jahreseinkommen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Und dann profitieren die Leute tatsächlich von Entlastung.
Gut, Punkt gemacht. Wir gehen weiter, weil die Uhr läuft uns unablässig.
Ich komme auch gerne wieder.
Davon, so ist es nicht. Ja, genau. Aber Sie haben nur 4,5% in Umfragen, deswegen können Sie nicht so viel Zeit kriegen.
Dann nehme ich beim nächsten Mal 10% die doppelte Zeit.
Was beiseite. So, wir reden mal ganz kurz über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir ist ja jüngst ein Instagram-Post aufgefallen, über den ich ein bisschen verwundert die Stirn gerunzelt habe. Da ging dann so los, das Problem mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Und dann wird da unterstellt in dem von Ihnen publizierten Post, dass 58% der Journalistinnen und Journalisten oder 58% der Menschen würden glauben, dass Journalistinnen und Journalisten die Meinung publizieren von Parteien, denen sie anhängen. Ja, so steht es da drin. Mal ganz ehrlich, ist ja keine Glaubensfrage. Gibt es da auch Fakten? Haben Sie auch Fakten parat? Oder sind das nur wüste Unterstellungen, wie wir sie von anderen Seiten des politischen Spektrums kennen?
Also zum Glück sind Sie ja kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist der erste Punkt.
Also
weswegen der ausgewogene Berichterstattung bei der Funke noch gegeben ist. Aber tatsächlich merken wir das ja auch in Punkten jetzt. Ne? Das ZDF hat dann zum Beispiel behauptet, es hätte die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die nun uns nahesteht, angeschrieben und eingeladen, Gäste zu bringen. So, da musste sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erstmal wehren und sagt, Leute, sorry, ihr habt uns nie angeschrieben, dass wir Gäste für eure, Informationsveranstaltung dort mit liefern, die im Publikum sitzen. Mittlerweile sehen wir ja auch dort in dem Publikum drin sitzen, das sind handverlesene Leute, die am Ende immer zum richtigen Zeitpunkt klatschen. Das sind schon Punkte, die dort sind. So, der zweite Punkt ist, schauen wir uns mal die Kommentare an.
Ja, und Ihr Parteivorsitzender beschwert sich darüber, dass er beim ZDF keine Sendezeit kriegt und dann hat er 85 Einladungen des ZDF ausgeschlagen. Ich meine, das muss man ja zur Wahrheit mit dazu sagen, ne?
Ich gehe da Generalsekretär hin, aber die Sendezeit im ZDF können wir auch uns anschauen, wie viele liberale Politiker haben und wie viele andere Politiker haben. Wenn Sie mir immer vorwerfen, dass wir aktuell bei 4,5% sind, stelle ich mir auch die Frage, warum Sarah Wagenknecht so viel Sendezeit im ZDF hat. Die lag zu dem Zeitpunkt weit unter diesen Umfragen, aber da bin ich auch entspannt. Wir haben ja den anderen Punkt, schauen wir uns doch die Kommentare an, die ich in Tagesthemen, die ich in der Tagesschau habe. So, wenn ich, also ich mittlerweile schalte bei den Kommentaren ab, weil ich mir mittlerweile sage, Leute, ihr könnt gerne eure Meinung rüberbringen, das ist auch vollkommen okay, aber dann macht es wenigstens mal ausgewogen und bringt mir nicht immer dieselben Leute, die kommentieren. Kommentar ist tatsächlich die persönliche Meinung des Einzelnen, aber das merke ich dann halt auch in den Beiträgen, die ich veröffentlicht habe.
Schön, dass Sie es selber sagen.
Ja, ist okay. Ich hab das ja selber erlebt. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Pager im Libanon explodierten in Israel. So, weil ich da eine Dienstreise hatte und das war tatsächlich eine hochspannende Zeit. Und wenn ich dann vergleiche, was ich dort erlebt habe und vergleiche, wie es dargestellt wird, wie auch der Gaza-Konflikt beispielsweise dargestellt wird, dann sehe ich da einfach auch einen Widerspruch.
Kurzum, Sie wollen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was heißt das ganz kurz in zwei Sätzen? Die Zeit läuft.
In zwei Sätzen die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich hätte gerne A, dass wir uns einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich leisten, weil ich ihn für wichtig halte, aber B, dass er erstens im fairen Wettbewerb zu den anderen steht. Das fängt bei den Mediatheken an, wo ich glaube, dass die Eigenproduktionen dort auch manchmal sehr tendenziell sind. Das hängt damit an, dass ich aber auch sage, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja, aber ich brauche nicht mehr so viele Anstalten. Ich kann auch massiv da reduzieren, an den Anstalten. Ich meine, wir haben ein gutes Beispiel tatsächlich bei uns mit dem MDR, der einfach mal über 3 Bundesländer geht, der auch eine relativ große Bevölkerungsgruppe abdeckt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir noch weitergehen können.
Kommen wir zum Thema Migration. Die FDP hat kein Problem damit, Mehrheiten mit der AfD zu finden. Das haben wir jüngst im Bundestag gesehen. Sie haben mit der CDU einen Entschließungsantrag zu irregulären Gottes Willen, Migration gemeinsam mit der AfD verabschiedet. Ist das auch ein Modell für die Zukunft?
Also wir haben erstmal einem Entschließungsantrag der AfD zugestimmt. Und der Entschließungsantrag ist der Wille des Parlaments ausgedrückt. Der hat keine Gesetzeskraft.
Ein Entschließungsantrag der CDU, ne?
Ein Entschließungsantrag der CDU, dem haben wir zugestimmt. Das heißt, ich habe mir angeschaut, das steht da drin. Und dann habe ich mir angeschaut, ja, wer bringt ihn ein? So, wenn die CDU was einbringt, dann habe ich damit oft kein Problem, es sei denn, es stimmt was mit den Inhalten nicht. Und die Inhalte habe ich mir angeschaut, die waren auch okay, deswegen konnte ich da in Ruhe zustimmen.
Also ja, es ist ein Modell für die Zukunft.
Dann kam ein Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, den ich mir auch angeschaut habe und wo ich sagen muss, ein Großteil davon ist A, schon Realität in Deutschland, nämlich die Zurückweisung an den Außengrenzen, wenn die Leute ohne Papiere kommen. Das haben wir übrigens, das hat die SPD, die FDP und die Grünen zusammen im September letzten Jahres ja schon faktisch umgesetzt, indem wir das Dublin-Abkommen wieder in Kraft gesetzt haben und härter in Kraft gesetzt haben. So, mehr Kompetenzen für die Bundespolizei? Warum soll die Bundespolizei, wenn sie am Erfurter Hauptbahnhof jemanden aufgreift, dann den erst der Landespolizei übergeben müssen, bevor der einen Haftbefehl beantragen kann? Also ich weiß auch nicht, wo da das Problem ist. Und dann beim Thema, dass wir früher mal das Wort Begrenzung in der Zuwanderung stehen hatten im Gesetz und das dann auf Druck der Grünen rausgenommen haben. Sorry, das Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und dann,
also mit der gleichen Begründung könnten Sie ja auch im Antrag der AfD zustimmen. Würden Sie das machen?
Nö.
Das nicht. Warum dann da nicht?
Weil ich dort eine Intention auch hinter diesem Gesetz sehe, die einfach nicht auf dem Fuß unseres Grundgesetzes steht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die AfD mit unserem Grundgesetz
das heißt, Zündel übertreiben möchte. Wenn zwei das Gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe.
Genau.
Sie reden andauernd über irreguläre Migration. Wäre es nicht auch mal an der Zeit, das Thema Integration aufzumachen?
Ja.
Aber machen Sie nicht?
Doch, machen wir.
Wann?
Wir machen das Thema täglich auf. Ich habe vorhin Ihnen das Beispiel genannt mit unseren Standesämtern. Ja, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem und das ist aber, ich stelle mir immer die Frage, ob ich dazu immer als Bundesgesetzgeber handeln muss. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich heute eine Arbeitskraft habe, die ich im Ausland anwerbe und möchte die in Thüringen zum Arbeiten bekommen, dann sagt mir die Arbeitsagentur Mitte, dauert 50 Wochen, bis ich die vom Anwerbegespräch bis im Arbeitsmarkt habe.
Das heißt, Ihre Forderung,
Arbeitsagentur Oberfranken sagt mir 12 Wochen. Dazwischen geschaltet ist ein Landesverwaltungsamt in Thüringen, was meiner Meinung nach ein Landesverhinderungsamt ist. So.
Also selbe Schicksal wie Umweltbundesamt.
Wenn es nach mir geht, nehmen wir mal die Widerspruchsbehörde, die hätte ich schon gerne noch drin, den müssen wir uns noch drüber klären, aber wenn es nach mir geht, ich brauche die Behörde nicht. So, das sind Aufgaben, die am Ende des Tages nur zwischengeschaltet sind, die am Ende verhindern, dass was vorkommt. Also das ist der erste Punkt. Wir müssen bei dem Thema Migration, Asyl, Flucht auch mal wieder trennen voneinander, weil das wird immer viel zu sehr vermischt. So, wir kümmern uns viel zu oft nur um diejenigen, um die wenigen Prozent, und das sind wenige Prozent, die unser Asylsystem, unser Migrationssystem missbrauchen. So, ich merke das ja auch täglich. Ne? Wir können gerne zusammen zu Struck hier fahren. Da stehen am Band so viele Menschen, die fleißig arbeiten, jeden Tag, die dann nach Hause gehen und die hier keine Verbrecher, keine Gauner sind, die unser Sozialsystem nicht ausnutzen. So, ich würde mich gerne mehr über die unterhalten. Leider Gottes ist der Film aber zurzeit so verblendet, weil wir immer wieder darauf hingewiesen werden, wo irgendwas nicht gut läuft. Also, gerne machen wir das. Ich war in Tansania, habe mich darum gekümmert, dass wir dort Arbeitskräfte, weil dort haben wir halt eine höhere Geburtenrate, Arbeitskräfte für den Tourismus auch nach Thüringen bekommen. So, wir haben eine super DEHOGA, wo nur 33% der Auszubildenden am Ende aus Deutschland sind.
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA, ne?
Muss ja
nochmal, glaube ich, dazu sagen.
Entschuldigung, in der kurzen Zeit muss ich Abkürzungen verwenden.
Das ist völlig richtig.
Darüber will ich reden und muss ich reden, aus einem ganz anderen Grund noch. Wir haben in Thüringen die drittälteste Bevölkerung der Welt. Sachsen hat die zweitälteste, Japan hat die älteste. Wenn wir nicht bald über Zuwanderung reden in diesem Land, sterben wir nämlich einfach mal schlichtweg aus. Dann reden wir über Rückbau.
Bin ich gespannt, wie das nach dem 23. Februar vielleicht ja noch deutlich intensiver werden soll.
Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben wir übrigens auch gemacht, wird nur immer wieder vergessen.
Ist so schön, dass Sie es nochmal gesagt haben.
Westbalkanregelung.
Eine letzte Frage, weil die Zeit wirklich unablässig wegläuft. Wo sehen Sie Ihre eigene Rolle in einer nächsten FDP-Fraktion?
Ich wäre gerne tourismuspolitischer Sprecher und auch Obmann im Tourismusausschuss, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Ich sehe da Riesenchancen auch für uns, für Thüringen im Gesundheitstourismus was zu machen, weil damit unsere Innenstädte auch, wenn hier Touristen herkommen, viel lebenswerter werden, gerade im Gesundheitsbereich, wo viele Menschen auch viel Geld gerne da lassen. Das würde ich gerne übernehmen. Und ansonsten möchte ich dann schon meinen Fokus hier auf dieses Bundesland richten, weil ich glaube, es ist einfach wert, dass ich oft hier bin.
Das war eine neue Folge Reden wir über Thüringen. Heute mit FDP-Spitzenkandidat aus Thüringen, Tim Wagner. Herr Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.